Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Musical Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show.
Hallo!
Hey!
Herzlich willkommen bei
Musical Momente, dem Musical Podcast von Musical Fans für Musical Fans.
Herzlich willkommen, ich bin Debbie.
Willkommen zurück, ich bin Anni.
Ja, und herzlich willkommen, danke, dass ihr eingeschaltet habt bei unserem Musical-Podcast, wo wir alle 2 Wochen ein ganz besonderes Musical besprechen. Lieblingslieder, Lieblingsmomente und natürlich das ganze Behind-the-Scenes, wie ist dieses Musical auf die Bühne gekommen.
Genau, wenn ihr hier schon öfter wart, dann wisst ihr, dass es jede Woche, alle 2 Wochen ganz besonders hier wird. Aber heute ist es nochmal ein kleines bisschen besonderer, beziehungsweise glücklicherweise nicht nur heute, sondern in gewisser Weise ab heute. Denn wir haben eine super coole Erneuerung ab heute mit dabei. Wir haben ja vor kurzem unser 50-Folgen-Special gefeiert und dachten, hey, wir machen jetzt irgendwie mal was anderes. Ab 51 ist ein guter Punkt, mal eine kleine Erneuerung hier an den Start zu bringen. Möchtest du sie vorstellen?
Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind ein Musical-Podcast und Musicals leben natürlich von der Musik, wie es im Namen ja auch so schön heißt. Sonst wären das ja einfach Theaterstücke, die natürlich auch ganz toll sind, aber die Musik ist halt eben das Herzstück eines Musicals. Und es ist dann immer, wir reden hier stundenlang manchmal über die ganzen Stücke und wie sich das anhört und unsere eben auch Lieblingsstellen, aber ihr könnt das ja nicht hören. Wir haben auch ganz schon oft die Rückmeldung bekommen, dass manche dann immer wieder unterbrechen, um dann mal zu hören, wie hört sich das Lied denn überhaupt an? Ich kenne das ja gar nicht teilweise. Und jetzt ist das ein wenig anders, denn wenn wir über unsere Lieblingslieder sprechen, hört ihr ganz exklusiv immer einen ganz kleinen Snippet aus diesem Lied, wirklich schon in diesem Podcast, und dann habt ihr schon einen kleinen Geschmack.
Allein wie das klingt, das ist so schön. Ich bin so aufgeregt, das wird hoffentlich ganz, ganz wunderbar. Wir werden nämlich die Stellen auch selbst aussuchen. Also wenn Debbie euch zum Beispiel ihr Lieblingslied vorstellt, dann werdet ihr auch einen von Debbie höchstpersönlich ausgewählten Ausschnitt aus diesem Lied hören. Also quasi als Paradeschild, als Aushängebeispiel. Das war umgedreht. Paradebeispiel und Aushängeschild. So, von diesem ganz besonderen Lied. Und ich hoffe, dass das dem Medium noch ein bisschen mehr gibt und es nicht nur ein Schnack-Podcast wird, sondern jetzt eben auch das audiovisuelle Element von der Musik hier noch mit reinkommt.
Genau, Musik in einem Musical-Podcast, so weit ist es gekommen nach 50 Folgen.
Mein Gott, ja.
Nein, das ist eine sehr, sehr coole Sache.
War schon immer so ein kleiner Traum, so ein kleiner Wunsch, und jetzt ist es rechtlich machbar.
Ja, you're welcome. Wir hoffen, es gefällt euch auf jeden Fall. Aber ich denke schon, dass das Ganze ein bisschen auflebt. Und dann starten wir doch mal mit dem heutigen Musical.
Genau. Nie hat es besser gepasst, wenn ich sage, seid hier Gast. Und wenn ihr bewandert seid in der Welt von Walt Disney und Musicals, dann habt ihr es jetzt vielleicht schon rausbekommen. Wir haben euch auch 3 Worte am Schluss der letzten Folge mitgegeben, die da waren. Rose, Teekanne und Schloss. Und somit geht es heute um
die Schöne und das Biest. Das war jetzt meine ganz eigene genau, musikalische Interpretation. Genau, ja. Ach, die Schöne und das Biest. Es ist mein Geburtstagswunsch gewesen, diese Folge heute zu besprechen, weil es ist eins meiner absoluten Lieblingsmusicals. Es ist mein Lieblings-Disney-Film. Es ist sowieso einer meiner Lieblingsfilme generell aus allen Genres. Ich bin literally obsessed. Das werden wir vielleicht heute noch ein paar Mal hören. Und weil ich ja auch gern zurückgebe, dreht sich der Fun Fact heute um jemand ganz Besonderen, nämlich Gaston.
Oh, du bist so gut zu mir.
Ich weiß. Ich habe mich ein bisschen mit Gastons Origin beschäftigt, weil wir wissen ja alle, wie schön das Biest. Ja. Beschäftigt sich ja, also basiert ja auf Märchen, also wie wir das von ganz vielen Disney-Filmen halt eben kennen. Aber Gaston kommt in den Märchen tatsächlich gar nicht vor, zum Beispiel von Villeneuve oder Beaumont, sondern in den meisten Geschichten sind die Bösewichte Belles Geschwister, sie hat manchmal ganz, ganz rachsüchtige Schwestern oder halt auch ältere Brüder, die das Biest hinterher angreifen, was wir ja sonst nur von Gaston kennen. Seine Vorlage war der Antagonist Avenant aus dem Film La Belle et la Bête von Jean Cocteau aus dem Jahr 1946. Also der auch irgendwie so richtig krass gut sein soll. Ich meine, dafür, dass es von 1946 ist. Auf Deutsch natürlich den schmissigen Titel Es war einmal. ja, wir lieben deutsche Titel. Und was ich total interessant fand, in dem Film werden das Biest und Avenant vom gleichen Schauspieler dargestellt, was auch ein total interessantes Konzept ist. Und wie immer, liebe Anni, hast du sowas Ähnliches in der Vorbesprechung angesprochen.
Classic. Das ist mittlerweile so unterbewusst manifestiert eigentlich. Weil ja. Wirklich, also wenn ihr das erste Mal dabei seid, ich kenne die Fun Facts nicht. Versprochen. Aber ich freue mich immer ungemein, wenn sie... Und unsere Vorbesprechung ist ja auch nicht lang, bis da irgendwie so viel fallen könnte. Aber irgendwie, wer hätte es ahnen können, dass ich von Gaston rede in der Vorbesprechung?
Mir geht's ja, gut. Aber auch von der Parallele, also zwischen dem Biest und Gaston und der Ausgangslage. Und deswegen, dass die beide auch vom gleichen Darsteller gespielt werden. Deswegen war ich so, ui. da war ich auch immer wieder ganz ruhig. Aber ich war so, das kommt gleich nochmal vor.
Da muss ich im Vorgespräch mal öfter drauf achten, irgendwie, wenn du ruhig wirst, dann kann ich ja den Funfact schon erahnen.
Wahrscheinlich. Oder halt Teile davon. Das ist immer ganz, ganz witzig. Ja, aber das auf jeden Fall als kleines Geschenk an dich.
Dankeschön.
Ein Funfact über Gaston.
Ja, ich liebe den Mann. Es ist nur ein bisschen problematisch und irgendwie auch ein bisschen besorgniserregend, aber wir kommen da später noch drauf. Er ist komplett missverstanden und eigentlich der Good Guy. Ich werde das in einem kurzen Essay auf 40 DIN A4 Seiten erläutern. Nein. Was ich jetzt aber ein bisschen erläutern werde, ist für alle, die bis heute unter einem Stein gewohnt haben, die Synopsis von Die Schöne und das Biest. Worum geht es eigentlich? Die Schöne und das Biest, also unser Musical, basiert auf dem gleichnamigen Disney-Film von 1991. Der ist auch sehr, sehr schön und cute. Hat auch einiges der Musik inne. Ein bisschen was wurde neu geschrieben, da kommen wir dann später drauf. Und das wiederum, der Disney-Film, basiert auf einer Adaption des französischen Volksmärchens, wie du es gerade schon gesagt hast, La Belle et la Bête. Und darum geht es eigentlich um einen unfreundlichen, kalten und vor allem herzlosen Prinzen, der sich am Anfang der Geschichte weigert, einer alten Dame in Not Unterschlupf zu bieten und der zur Strafe von der Frau, die sich dann als Magierin herausstellt, in ein hässliches, gruseliges Biest verwandelt wird. Erst wenn das Biest dazu in der Lage ist, einem anderen Menschen Liebe zu schenken und diese auch zurückzubekommen, ist der Zauber gebrochen. Die schöne Belle verirrt sich in sein Schloss und die Frage steht im Raum und alle Anwohnenden, die im Übrigen auch verflucht worden sind, also wir haben da sprechende Teekannen oder Uhren, einen Kerzenständer, die Frage steht im Raum, kann die schöne Belle sein Herz erweichen? Denn falls nicht, wird er, das Biest und alle anderen SchlossbewohnerInnen für immer verzauberte Kreaturen bleiben. Bis das letzte Blatt der Rose fällt, steht die Spannung im Raum. Irgendwie so, das habe ich jetzt, spontan ist nicht. Naja, you get the gist.
Ja, du hättest aber den Prolog, vielleicht wäre es gar nicht allen aufgefallen, wenn du einfach den Prolog abgeschrieben hättest von Die Schöne das Biest.
Wenn nein, nicht, gar nicht.
Wäre er dazu verdammt, für immer ein Biest zu bleiben.
Gut, ja, okay. Ja, hätte man machen können.
Wäre außer mir wahrscheinlich auch niemandem aufgefallen.
Ja, wobei doch. Also der Prolog ist ja zum Beispiel auch mit auf dem Album drauf.
Ja.
Was auch sehr, sehr cute. Also der hat voll die schöne Stimme, der Erzähler. Deswegen, also ist auch schon so ein kleiner Klassiker, der Prolog, denke ich. But who could ever learn to love a beast?
Und ich weiß noch, als wir...
Aus dem Remake von 2017.
Genau, vor allem, ich weiß noch, das ist im Deutschen halt eben auch, ne, denn wer würde es je übers Herz bringen, ein Biest zu lieben? Und ich weiß noch, als wir den früher dann geguckt haben, so zusammen als Family, ich habe dann immer gerufen, Bell! Bell! Ja, obsessed, ich sag's.
Und keiner hat geantwortet im Fernsehen. Frech.
Nein, aber sie hat dann angefangen zu singen, also von daher.
I mean, it's the little things.
Genau, genau. Sie kam ja dann aus ihrem Häuschen und hat dann angefangen zu singen. Also es ist schon alles schön gemacht, ja. Also
mega.
Ich sag ja, lieb den Film.
Gut, kurz zu unserem Kreativteam. Wir haben hier nicht unbekannte Namen am Start. Nämlich stammt die Musik von Alan Menken, die Lyrics von Howard Ashman und Tim Rice. Das ist da... zu Tim kommen musste, ist leider ein bisschen traurig. Vielleicht gehen wir da später noch ein bisschen drauf ein.
Ja, mein Lieblingsthema.
Ja, ist tragic. In jedem Fall, die beiden kennen wir auch schon aus Little Shop of Horrors, da haben die schon zusammengearbeitet. Das Buch stammt von Linda Wolverton, die auch schon mit Zeichentrickfilm beschäftigt war, wo ich war auf ihrer Wikipedia-Seite und das hat mich sehr gefreut, da zu lesen, dass sie sehr an der Kreation von starken Frauenfiguren beteiligt ist, also dass das so ihr Steckenpferd ist. Und ich meine, das waren die 90er und ich lieb's. Also das ist halt so, generell, ich freue mich jedes Mal, wenn wir im letzten Jahrtausend unterwegs sind, überhaupt einen Frauennamen im Kreativteam zu lesen. Mhm. Also das sind die kleinen Dinge. Aber dann halt auch noch sowas über sie zu lesen, das ist halt voll schön. Habe ich mich sehr gefreut. Und genau, sie hat dann quasi auch in der Broadway-Adaption mitgearbeitet und den Charakteren noch ein bisschen mehr Tiefe verliehen. Und das finde ich sehr schön.
Ja, das fand ich auch sehr schön. Sie war ja erst so ein bisschen skeptisch, so wie zur Hölle sollen wir das zu einem Broadway-Stück machen. Aber es ist wunderbar geklappt. Ich meine, es war das erste Disney-Broadway-Stück. Mhm. Also das wissen einige, weil gerade die irgendwie so in unserer Zeit auch eben aufgewachsen sind, so in unserem Alter. Man kennt halt Disney und Broadway schon immer zusammen. Wir haben ja schon bei König der Löwen drüber gesprochen, seit Kindesalter an diese Werbung im Fernsehen. Also Disney-Broadway ist immer connected und deswegen kennt man die Anfänge vielleicht gar nicht so. Aber Schön das Biest, my favorite, war das erste Disney-Broadway-Stück. Und das ist so toll.
Ja, Wahnsinn. Und viele denken irgendwie auch immer, Lion King ist das erste, also König der Löwen. Aber wir haben hier wirklich Back to the Roots, Beauty and the Beast. Gehen wir auch später drauf ein. Disney Theatrical Studios, die haben sich dadurch gegründet. Und das war der Startschuss für sehr viel, sehr schönes Zeug, was wir in Deutschland haben, aber auch weltweit riesige Erfolge gefeiert hat.
Ja, und es wird ja immer wieder neu. Also wir haben jetzt erst zu diesem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ganz neu Herkules, auch hier in Deutschland als Musical von Disney Theatrical. Ich höre immer wieder Gerüchte über Rapunzel zum Beispiel, wo wir auch schon eine Folge drüber gemacht haben, also über den Film. Also das ist auch noch lange wahrscheinlich ein Ding. Und das ist natürlich auch ganz toll, weil es gibt so viele wundervolle Stoffe in diesem Universum, die man halt auf die Bühne bringen kann.
Ja, und die machen sich halt auch echt wunderbar auf der Bühne. So, genau. Eine letzte Person habe ich im Kreativteam vergessen, nämlich den guten Robert Jess Roth, der Regie geführt hat bei dem Ganzen. Bei dem Ganzen, da fragen wir uns doch, wo hat das alles angefangen? Schön, dass ihr fragt. In Houston hat das alles angefangen, bei den Tryouts, die von November bis Dezember im Jahre 1993 dort liefen. Die Broadway-Premiere hat nicht lange auf sich warten lassen. Am 18. April ging der erste Premierenvorhang hoch, des Jahres 94. Und dort lief es auch im Palace Theater bis zum 5. September 1999. Wenn ihr denkt, boah, krass, 5 Jahre. Ja, es ist nur umgezogen, es hatte da keine Premiere. Nein, nein, es ist fröhlich umgezogen ins Landfontaine Theater und spielte dort nochmal vom 16. November 1999 bis zum 29. Juli 2007. Okay, crazy. Wir haben hier einen Run von fast nahtlos 13 Jahren. Insgesamt sprechen wir hier von 46 Previews und 5.461 Performances. Zum jetzigen Standpunkt reiht es sich somit in die Wikipedia-Tabelle ein von den öftersten, gespieltesten und am längsten laufenden Musicals am Broadway.
Ach, sehr schön. Ja, damit wurde ich auch direkt konfrontiert, als ich so gegoogelt habe mit diesem, ja, eins der längst laufenden Musicals und so. Das ist so crazy. Also sowas gibt es ja nur noch ganz selten heutzutage. Und wirklich diese ganz langlaufenden Hits aus sämtlichen Gründen. Ich glaube, darüber müsste man mal eine eigene Folge machen, ja. Behind the Scenes. Aber das ist wirklich so beeindruckend. Aber es ist halt wirklich einfach so ein Klassiker, ne?
Robert Jason Brown hat den Chat verlassen.
Oh. Ja, hat er. Ja,
er ist ein Meme. Urgestein-Fans unseres Podcasts werden Robert noch kennen, der sich sowas nur wünschen könnte. Generell mal ein Run, der länger dauert als ein paar Wochen. Aber nein, Robert, wir mögen ihn. Wir danken ihm für viel gute Musik. Das war ein kleiner Seitenhieb. Aber wir mögen ihn, Freund des Podcasts, Robert Jason Brown, alles gut. Wir haben keine Fehde, noch nicht.
Nee, haben wir jetzt Beef angefangen mit Robert Jason Brown.
Robert, wenn du das hörst, das ist unser erster Diss-Track gegen dich. Wir erwarten eine Antwort.
Aber ich meine, Andrew Lloyd Webber hat sich bisher auch nicht gemeldet, also von daher.
Ja, stimmt, da warten wir auch noch auf Antwort, genau. Also der, Andrew, wenn du das hörst.
Der traut sich nicht.
Nee, verständlich. Ich meine, Ist ja auch schon ein bisschen älter. Egal. In jedem Fall, das ist noch wichtig zu sagen, es wurde nicht geschlossen, weil die Nachfrage gering war oder weil es nicht mehr gut lief. Es wurde aus einem Grund geschlossen, den wir auch noch nicht hatten. Nämlich haben wir schon von Disney Theatrical gesprochen, die sich dadurch gebildet haben. Und wir sind ja mittlerweile im Jahr 2007 und Lion King, ne, you name it, da liefen schon andere Sachen aus dem Haus der Maus. Aber das Studio war der Meinung, wir können nicht zwei Prinzessinnenstücke von Disney parallel am Broadway haben. Deswegen musste Beauty and the Beast Platz machen für The Little Mermaid, die 2007 dann noch im gleichen Jahr Premiere am Broadway feierte. Und das war der einzige Grund, warum Beauty and the Beast geschlossen wurde.
Also, ich glaube, die Entscheidung haben sie eventuell bereut. Also, nichts gegen The Little Mermaid, aber einfach, weil ich ja schon weiß, wie es ungefähr gelaufen ist.
Robert Jason Brown hat den Chat wieder betreten.
Ja, er ist wieder da. Er ist back. Und lacht. Aber deswegen, ich glaube, das haben sie bereut. Aber sowas Ähnliches haben wir auch jetzt gehabt, auch mit Frozen, glaube ich. Also Frozen, ich meine, das war auch ein bisschen noch Pandemic und so, aber dieses, ja, es gibt zu viele Disney-Stücke gerade, das habe ich auf jeden Fall auch schon öfter gehört. Ja, es, Disney gibt, kann es auch wirklich, also da ist auch immer mal Schluss, ne? Also, ja. Hamburg hat den Chat verlassen. ja, aber...
Crying in Hamburg, laughing in Hamburg, ja.
Genau. Nee, aber I don't understand.
Nee, I wasn't aware that it was something a person could do. Zu viel Disney.
Ist so, ich kann das auch nicht verstehen. Aber gut, das müssen wir auch nicht, wir werden ja eh nie gefragt, also von daher müssen wir einfach... Das Problem. Genau, müssen wir einfach damit leben. Nee,
Ich schließe noch eben damit ab, was es noch so alles gab. Es gab noch so ein paar feine Sachen, nämlich zum Beispiel ein TV-Ice-Show-Special im Jahre 1996. Eine West End-Produktion lief auch, allerdings nicht ansatzweise so lange wie am Broadway, nämlich nur von 97 bis 99. Ein West End-Revival gab es vor kurzem, 2022, für einen Limited Run allerdings nur. Und US National Tours gab es ein paar, 1995, 99, 2001 und 2010. Eine neue Tour steht in den Startlöchern für Juni 2025. Und auch in der UK war es zweimal auf Tour, nämlich 2001 und 2021.
Sehr schön, ja. Und hier in Deutschland kennen wir das natürlich auch. Also es war in Stuttgart Ende der 90er von, ich glaube, 97 bis 2000. Mhm. Ich habe das Programmheft nämlich hier und ich meine, da stand, es läuft noch bis 2000. Das war halt der Stand und da waren halt eben auch Größen wie Kevin Tart, Uwe Kröger und als Belle Lea dos Santos. Also wirklich auch ein wunderschöner Cast und genau, da habe ich halt eben auch das Programmheft. War ich selber da? Nein, aber dazu kommen wir später.
Genau, ganz kurz. Ich auch in Berlin, Oberhausen und Magdeburg. Die deutschsprachige Premiere war tatsächlich wie so vieles im Raimund Theater in Wien, 28. September 95. Da lief es auch knapp 2 Jahre. Also ja, also wie man merkt, 2 Jahre ist eigentlich schon so ein gutes Mittelfeld. Was heutzutage halt viel gemacht wird, ist dieses Limited Run, was ich auch gerade erwähnt hatte vom West End Revival, dass man wirklich sagt, hey, okay, wir machen das, aber nicht länger als 12 Wochen. Und in seltenen Fällen wird es dann halt mal verlängert. Aber das ist wirklich so Open Run am Broadway und auf einmal läuft das Ding 13 Jahre. Das war halt mal, ne? Das ist heute viel zu riskant für die Produktionen.
Ja, kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Yeah. How the times have changed.
International fand ich es auch sehr, sehr spannend. Also ich werde mich hüten, jetzt jedes Land hier bei Namen zu nennen. So viel sei gesagt, es sind über 40. Am spannendsten, und ich meine, die hatten wir auch noch nicht erwähnt, also wir sind ja eigentlich fast schon durch auf dem Globus, wir haben ja so gut wie jedes Land hier schon mal gehabt irgendwie, aber am spannendsten fand ich dann irgendwie doch zu lesen, es war schon in Ägypten, Libanon, in Katar, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südafrika, Thailand, Singapur, Rumänien und halt die üblichen Verdächtigen, ne, Europa, Nordamerika, Australien und so. Aber wo ich mir dann halt auch dachte, okay, Belle ist eine starke, junge, emanzipierte Frau. Wie? Ich habe Fragen.
Ich weiß auch nicht. Also ich will jetzt auch keine Klischees auspacken, ja, aber...
Ja, doch, eigentlich schon.
Ja, nee, also das, also ne, wenn man halt eben so an die Gesetzeslage, es ist ja nicht mal irgendwie so, dass man eine bestimmte Kultur oder Religion irgendwie hier kritisiert, wenn man sich aber die Gesetzeslage in diesen Ländern anguckt. wirklich so ganz juristisch neutral, dann ist es halt eben schwierig.
Ja.
Für Frauen, für junge, emanzipierte so Frauen. Deswegen bin ich da auch ein bisschen drüber gestolpert und verstehe halt auch nicht, ich weiß auch nicht, wie populär Disney in diesen Ländern. Ich glaube, in Ägypten relativ schon auf jeden Fall. Hatte ich meine Mitschülerin, die in Ägypten aufgewachsen ist, die haben, ich meine, das ist dann auch schon wieder ein bisschen her, aber die haben halt mega viele Disney-Filme auch beim Aufwachsen geguckt. Deswegen, das kann ich mir irgendwie deswegen noch erklären, aber so die anderen Länder da so in der Richtung, Also wenn ihr von da kommt, dann klärt uns auf jeden Fall sehr gerne auf. Also wir lernen sehr, sehr gerne dazu und gerade so kulturelle Phänomene, wenn ihr da irgendwie eine Begründung habt oder ob das einfach Disney ist. Tell us.
Wobei Disney ja auch keinen Hehl drum macht, irgendwie Sachen zu verbieten, wenn ihnen die Inhalte irgendwie nicht passen.
Ja, generell, wenn Howard Ashman irgendwo dran beteiligt war, kannst du davon ausgehen, dass irgendwas queer-coded ist.
Slay.
Deswegen können wir, ich kann einmal kurz meinen Howard Ashman Monolog halten, also
ja.
Ganz kurz, genau, also genau, Howard Ashman ist halt der Textschreiber, quasi der Songtextschreiber von Die Schön das Biest, der hat natürlich auch mit Element Can An, Little Shop of Horrors und dann Ariel und auch an ein paar Songs von Aladdin gearbeitet und das sind halt auch eben alles Geschichten von Außenseitern, von halt eben Leuten, die sich ausgegrenzt fühlen und das sind auch ganz viele queer-coded Characters, ich meine, ne, Ariel, Divine, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Ursula basiert auf, also ist von einer Drag Queen inspiriert. Deswegen, also da gibt es so viele kleine Sachen und er war halt selber auch offen homosexuell und ist tatsächlich kurz vor dem Release von dem Film, Die Schöne und das Biest, daran gestorben, also an AIDS. Und das war ja 90er auch ganz, ganz grausam. Ich schmeiße mal den Hinweis zu Rent, also weil mich das interessiert. Aber es ist halt eben eine ganz, ganz schlimme Zeit gewesen. Und also man kann so viel darin rein interpretieren, gerade auch in diese Abgeschiedenheit vom Beast und so weiter. Wenn man da tiefer reingeht, das ist richtig dunkel. Und deswegen Howard Ashman war ein ganz, ganz, ganz toller Songschreiber. Und dann für die weiteren Songs für die Broadway-Produktion wurde dann auch Tim Rice eben zu Rate gezogen. Glaube ich, auch hinterher für den Realfilm. Da haben sie, glaube ich, auch noch ältere Lyrics von Ashman auch wieder ausgegraben, was ich sehr schön fand.
Ja, da gibt es ja auch Paragraphen, wo man dann über die Berührungsängste lesen kann. Irgendwie der eine hatte Angst, dem anderen nicht gerecht zu werden. Der andere, dem kam das Ganze falsch vor, den jetzt irgendwie zu ersetzen und so. Das ist so tragisch einfach. Aber trotzdem letztlich im Nachhinein, du hörst Nuancen raus, was von wem ist. Und das ist irgendwie wieder sehr schön, dass man so den Fußabdruck, wie nennt man das?
Also Handschrift.
Die Handschrift, dankeschön. Die Handschrift noch raushören kann, also Musik raushören kann und dass es somit trotzdem zu einem Teil eben für immer verewigt ist und er unsterblich gemacht ist und er sich fröhlich über 40 Länder auf der Welt, unter anderem Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate, verteilt und überall noch in voller Munde ist, trotzdem.
Ja, auf jeden Fall Legende und deswegen durch seine Werke und Stäbchen. Ich meine, er und Mankind haben ja mit dafür gesorgt, mit den ganzen Animators natürlich auch, dass Disney ja die Renaissance hatte, dann ab Ariel. Also das kommt ja auch nicht von irgendwo her.
Genau. Schön.
Yay, ich lieb's.
Viel geschnackt, viele Fakten gedroppt. Ja, mein Gott, wie aufregend. Sollen wir mal ein bisschen auditiv werden hier? Also noch auditiver als eh schon, so quasi mit Musik?
Ja, sehr, sehr gerne. Dann kommen wir zu unseren Lieblingskategorien.
Die Lieblingslieder.
Genau. Okay. Ich glaube, wenn wir chronologisch durchgehen, bin ich überraschenderweise die Erste. Genau, und zwar, ich habe gerade schon ein bisschen mich geoutet mit dem Film und deswegen habe ich mich auch aus Nostalgiegründen und mit ganz viel Liebe für Belle entschieden als erster Song. Also es ist halt eben die Opening Number, also nach diesem imposanten Prolog, auch visuell auf der Bühne, haben wir halt eben dann die Opening Number, so eine richtig typische Broadway-Musical-Number. Ich meine, das war ja auch der Anreiz von Menken und Ashman, halt Disney, halt wie Broadway-Musical zu schreiben, Disney-Filme. Und das sieht man halt eben auch. Wir haben halt Belle, sie läuft so durch ihre Stadt, sie ist erst so, ja, meine Stadt. Und dann kommen die halt die ganzen Dorfbewohner, bonjour, bonjour, bonjour. Und man bekommt halt eben mit, dass Belle eine Außenseiterin ist. Sie ist halt nicht so das Dorfleben integriert, sie sind auch noch neu da. Sie will halt einfach nur lesen und die finden das alles total komisch. Eine Frau, die liest, like, was? Sowas? Ja, wo gibt's sowas? Und keiner interessiert sich auch für die Geschichten und so weiter. Das wird hinterher nochmal wichtig, keine Sorge. Und sie kann niemanden wirklich damit begeistern und findet sich nicht so richtig ein. Und da gibt es auch eine ganz, ganz tolle Stelle, die ich euch quasi zeigen möchte, wo sie halt auch über diese Belesenheit von Belle ein bisschen lächeln. Genau, und also in dieser Stelle hört man halt eben dieses, ja, sie steckt die Nase in ihr Buch und ja, also die passt ja mal gar nicht hier hin. Und ja, das ich weiß nicht, das habe ich als Kind auch irgendwie schon angesprochen, deswegen ist halt Belle, wir lernen halt alle Charaktere kennen, Gaston, Belle, die Dorfbewohner, Le Fou. Und irgendwie habe ich das schon immer angesprochen und ich singe es auch sehr gerne, sehr leidenschaftlich mit in allen Rollen natürlich, wie man das halt macht als Theater Kid.
Ja, ich erzähle mir nichts Neues. Ich meine, das ist Common Sense, macht doch jeder, oder?
Richtig, richtig. Das machen wir auch gerne zusammen.
Ja, also nee, ich finde auch, es ist ein richtig, richtig schöner Opener und halt auch so ein klassischer Opener irgendwie. Es ist so ein bisschen wie der Prolog von Into the Woods, halt nur ein Drittel davon, also nicht 15 Minuten, sondern halt eine knackige 4 bis 5. Und es ist perfekt. Jeder kommt mal kurz vor, du bekommst den Vibe davon. Man wird gut eingeführt, finde ich, ohne dass man jetzt wirklich aktiv so richtig heftig krass zuhören muss. Also es ist nicht anstrengend, es ist einfach leicht, schön und ja, ich mag es auch sehr gern.
Ja, nee, also das Ding, also das ist einfach so ein schönes Lied und es hat ja auch so viele epische, also ich sage jetzt das eher auf Deutsch, aber das Deutsche noch ein bisschen näher ist durch den Film, so epische, es hatte wie Marie, die Baguettes. Aber schnell. Oder sowas. Ne? Oder.
Ikonisch, ja.
Das nennt ihr Schinken. Deswegen, es gibt so viele tolle kleine Sachen. Also hört mal ganz genau hin. Auch hinterher mit Gaston, lasst mich hier durch, please let me through. Also es ist wirklich sehr, sehr lustig. Also hört mal auf die kleinen Sachen so im Hintergrund. Man kann da sehr viel entdecken.
I need 6 eggs. That's too expensive.
There must be. Naja, gut. Okay.
Ja, genau, das war eben auch so ein Grund, das haben wir auch schon gehört. Singt doch einfach die Stellen, über die ihr sprecht. Danke, aber nein, danke, weil dann schrumpft unsere Zuhörerinnenschaft um ein Vielfaches und das kann ja keiner wollen. Also wir machen das nicht gern, wir genieren uns da, es hört sich nicht schön an, die Leute hören das nicht gern. Lose-lose-Situation. Wir nehmen die Originale, gut ist und ich hoffe, das ist schöner anzuhören. Who are we kidding? Es ist Susan Egan, natürlich ist das schöner anzuhören.
Ja, Susan Egan, auch Disney-Legende, Megara aus Herkules, also aus dem Film. Hat sie
top
dann,
aktuell, Herkules.
Richtig, richtig. Und deswegen, das ist auch total schön. Vor allem, sie hat auch gesagt, sie will Belle so ein bisschen selbst anlegen. Und sie hat auch sehr, sehr lustig auch gespielt. Also sie hat ein Comedy-Element auch noch eingebracht. Und das hat ihr, also das merkt man auch bei Megara, dass sie das auch einfach drauf hat.
voll.
Ja. Nee, sehr schön. Gut.
Gut, dann. Ich bin, oder?
Du bist dran.
It's my turn. Hello. Okay, so, wie bette ich das Ganze jetzt ein? Also, es wurde ja schon gespoilert, tatsächlich im Fun Fact, dass ich vielleicht ein Faible für toxische, misogyne, arrogante, egozentrische, narzisstische Männer habe. Ja, es ist auch im Alltag ein großes Problem. Nein, ich finde es einfach, ich mag Bösewichte sowieso in jeder Größe, Form und Muskel. Dichte. und ja, uns wurde ein Lied geschenkt. Das gab es im Zeichentrickfilm tatsächlich nicht. Also wir haben generell, ja, wie schon erwähnt, eine Latte neuer Lieder bekommen. Da gehen wir später noch drauf ein. Und eins davon trägt den wunderbaren tiefgründigen, auch zum Nachdenken anregenden Titel Me. Und das fasst einfach die ganze Persönlichkeit von Gaston so wunderbar zusammen. Ein Wort, ich, Belle, lass mich dir eben erläutern, warum ich geil bin, warum du mich heiraten solltest. Es ist wunderschön. Es ist natürlich ja, super, super dumm, es ist super narzisstisch. Und ja, ab dem einen Teil steigt Belle dann auch ein und du hörst quasi immer, wie sie reagiert auf seine dummen Aussagen. inconceivable, unbelievable, I'm not hearing this, just incredible. Und es ist super.
We'll be raising sons galore.
Inconceivable.
Each built 6'4".
Unbelievable.
Each one stuffed with every Gaston Jean.
I'm not hearing
you. Und was ich halt auch voll schön finde, ist, dass da die Szene aus dem Film mit rein verarbeitet wurde. Also ich mag es ja generell, also ich kann es auch verstehen, wenn das vielen too much ist, wenn dann noch übermäßig viel Dialog in einem Lied drin ist. Aber da ist zum Beispiel auch die Szene mit dem Picture this, a rustic hunting lodge. My dad is kill roasting over the fire. My little wife massaging my feet while the little ones play on the floor with the dogs. We'll have 6 or 7
dogs.
No bell, strapping boys like me. Und dann geht's halt weiter. Und das endet halt auch so wunderbar mit So well, what would it be? Is it yes or is it oh yes? Please.
Ja, vor allem das Ende, wo sie dann sagt, I don't deserve you, was ja auch aus dem Film ist. Ja. Yeah, who does?
Me. But thanks for asking.
Ja.
Das ist einfach eine komplette Mut. Und da geht halt mein Theater-Kid-Herz so wunderbar auf, weil das so schön theatralisch ist und so drüber und so dramatisch. Und er ist generell einfach nur eine Karikatur. Gaston ist halt wirklich so written by a man, aber halt irgendwie trotzdem von einer Frau, weil bis dato waren ja diese Bösewichte immer so das, was Männer dachten, halt irgendwie das Böse ist, alte Frauen, basically, ne? Wenn man so auf die Geschichte zurückblickt irgendwie, das waren immer alte, nicht stereotypische Frauen, also das hast du ja wirklich, das zieht sich ja durch. Allein schon bei Cinderella, dass sie dann nicht diese kleinen Stupsnäschen haben, sondern irgendwie eine größere oder so. Und hier ist es dann halt wirklich mal das erste Mal das Feindbild eigentlich einer Frau in einer patriarchalen Gesellschaft, nämlich der misogyne, narzisstische Arschlochmann. Und das, ich fühle mich so verstanden auf einmal. Allein das ist halt toll. Und dadurch, dass Gaston halt auf einer Bühne ist und mir nichts anhaben kann und ich das einfach nur anschauen kann und über ihn lachen kann, darüber, wie dumm er ist, mag ich das einfach sehr gern.
Ja, ich finde halt auch, dass er halt wirklich, er hat ja auch keine magischen Kräfte. Es gibt ja auch viele, so die bekanntesten Bösewichte, die ja irgendwie auch dann halt eben durch ihre Magie sehr bedrohlich sind, wie Maleficent oder auch Ursula oder so. Aber Gaston hat ja keine Zauberkräfte oder so. Er ist halt eben bedrohlich, dadurch, dass er ein starker und sehr, sehr egoistischer, gefährlicher Mann ist. Das hast du halt auch nicht so oft.
Mega schlecht gealtert, ist nämlich immer noch bedrohlich. Auch im 21. Jahrhundert sind solche Männer noch sehr, sehr, sehr präsent in der Angst von Frauen. Und das ist doof.
Mhm. Ja, definitiv. Also gibt es auch erst noch nicht ganz eine Diskussion, würdest du lieber mit einem Bär alleine im Wald sein oder mit einem Mann? Und die meisten entscheiden sich für den Bären.
Ja.
Aber genau, das müssen wir jetzt halt nicht noch tiefer ausführen, aber das ist mir dazu gerade auch eingefallen, weil ein Bär halt eben vielleicht einfach nur sich verteidigen will, aber ne, ein bisschen anders handelt als ein Mann. Aber gut.
Der Mann kann denken, beziehungsweise er jetzt nicht so, aber der kriegt halt auch nicht viel mit. Ne? Da ist halt auch dieses, Gaston, you're positively primeval. Why, thank you, well.
Ja.
Es ist so ungewollt komisch.
Ja, deswegen. Nee, sehr gut. Ich glaube, dann bist du auch wieder dran.
Ja, also Belle, das, was du schon erläutert hast, ist ja knapp bei mir vorbei. Aber dafür habe ich Belle Reprise. Weil der Vibe ja trotzdem ähnlich ist und das schließt eigentlich direkt an, nämlich Gaston ist dann weg, so, ne, hat alles ganz toll gemacht, der Mann hat ja wieder sein Dasein erfüllt für heute und Belle ist dann wirklich nur so, also es ist halt auch original wie aus dem Zeichentrickfilm, dass sie sich darüber beschwert, wie er denn denken könnte, dass sie ihn heiratet und es ist so powerful irgendwie. Can you imagine? He asked me to marry him. Ich liebe es. Also es ist tatsächlich ziemlich kurz, aber hört selbst.
I want adventure in the great wide somewhere. I want it more than I can tell.
Genau, und das mit dem Adventure in the Great White Somewhere fasst es halt irgendwie perfekt zusammen, gerade wenn man irgendwie aus einer kleineren Stadt kommt oder aus einem Dorf und irgendwie auch das Gefühl hat, ich passe hier nicht so ganz rein. Alle sind voll in ihrem Vibe drin, aber ich suche doch etwas Größeres. Und ja, irgendwie ist es gut, wenn man sich mit Belle identifizieren kann. Ich weiß nicht, gibt bestimmt Schlimmere, aber ja, wir arbeiten dran.
Ja, also ich konnte mich ja auch immer voll gut mit ihr identifizieren, allein wegen dem Lesen. Also ich habe auch sehr früh schon angefangen, sehr viel zu lesen. Generell auch so Außenseiterkind, deswegen, ich konnte mich immer mega gut mit ihr identifizieren irgendwie. Und sobald ich irgendwo eine Wiese, ich bin ja Stadtkind, aber sobald ich irgendwo eine Wiese gesehen habe, muss ich da rüberrennen wie Belle in dem Film. Deswegen, Pusteblumen war da auch voll das Ding für mich. Also deswegen, ich habe den Film gelebt.
Ah ja.
Ach ja. Ich liebe so sehr.
So, ich meine, du bist chronologisch, oder?
Genau, also wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wir lieben Opener und was wir auch lieben, sind die Songs vor dem Ende des ersten Aktes. eine gute Finalnummer vom ersten Akt ist Key und deswegen ist mein nächster Lieblingssong If I Can't Love Her. Und auch das ist ein Song, den wir neu dazu bekommen haben, aus der Perspektive des Beasts. Und das ist quasi nach der Stelle, wo er sie aus dem Westflügel wegjagt. Also Belle ist inzwischen im Schloss, sie ist ihrem Vater quasi gefolgt, der eigentlich nur seine Erfindung präsentieren wollte, für die die Geschichte vielleicht nicht so gut kennen. Er landet im Schloss, er wird gefangen genommen von dem Beast, Belle folgt ihm. Und natürlich sind die Schlossbewohner direkt so, oh, ein Mädchen, wird sie den Zauber brechen. Und sie bietet sich ja dann quasi im Tausch gegen ihren Vater an, eine Gefangene zu sein. Und sie darf alles nur nicht im Westflügel. Und nachdem halt die gesamte Belegschaft ein bisschen für sie getanzt hat, dazu kommen wir später, ist sie dann trotzdem im Westflügel. Das Biest erwischt sie und er jagt sie halt eben weg und rastet halt komplett aus, weil es ist eben diese verzauberte Rose, von der du in der Synopsis erzählt hast. Wenn mit der irgendwas passiert, ist halt direkt vorbei. Und deswegen, ja, rastet er halt komplett aus, aber danach ist er halt sofort. Und eigentlich ist er an der Stelle halt im Film das vorbei mit dem Biest, aber hier singt er halt eben noch darüber, über sein Schicksal und halt eben auch darüber, was ist, wenn ich sie halt nicht lieben kann. Und es gibt, es kommt auch ein bisschen die Musik aus dem Prolog vor und da habe ich eine kleine Stelle halt eben rausgesucht, wo man das so ein bisschen hört. Und halt einfach mal sehr gerne rein. Long ago I should have seen all the things I could have been. Genau, also das ist auf jeden Fall so meine Lieblingsstelle aus dem Lied, weil ich so diese Höhen und Tiefen so ganz gerne mag. Und aber der Refrain ist halt auch total imposant. Also so, no pain could be deeper, no life could be cheaper, no point anymore if I can't love her. Oh. Das ist wirklich so diese Zerrissenheit und Terrence Mann singt das ganz, ganz toll. Ich finde es so schade, dass es kein deutsches Recording irgendwo zu streamen gibt. Also es gab natürlich deutsche Recordings, aber es gibt halt leider keinen zu streamen. Aber zum Glück hat zum Beispiel Jan Ammann, der auch, ich weiß gar nicht, ob der in Oberhausen oder in Berlin, glaube ich, hat der das Biest gespielt. Er hat es natürlich auch auf seinen zahlreichen Alben interpretiert und da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ist sehr, sehr schön, auch auf Deutsch. Wie kann ich sie lieben?
Hm. Ja, it's so sad.
Genau, deswegen also ein sehr, sehr schönes Lied und auch wirklich eine grandiose Endnummer für den ersten Akt, wo es dann auch im zweiten Akt sofort spannend weitergeht. Aber
das ja. Kommt vielleicht gleich. Und was mögen wir noch, wenn keine starken Akt 1 Schlüsse, starke Akt 2 Opener? Und hier haben wir de facto als Opener zwar Entr'acte/Wolf Chase, aber das spielt nur in Anführungszeichen das Orchester und wir sind hier auf Lieder aus und nicht nur auf den Score oder auf Instrumentals. Und deswegen nehme ich das anschließende Something There, gesungen von Belle, Beast, aber auch die Schlossbewohnenden haben da Anteile drin. Und ich lasse das gerade einfach mal hier laufen. It's so peculiar, wait and see. A few days more. There may be something there that wasn't there before. Genau, das ist schon ein super schöner Part gewesen. Und wem es aufgefallen ist, von der Melodie her haben wir da quasi eine Reprise aus Belle, dem Anfangslied, gerade auch der Szene, die du genannt hattest, wo sie da auf dem Brunnen sitzt. Und ja, basically, wo wir gerade sind, von der Story her, wurde Belle vom Beast gerettet, als sie eigentlich fliehen wollte. Und sie kam aber in einen Konflikt mit Wölfen. Und er hat sie dann eben davor gerettet, wurde selbst verletzt. Und sie kommen sich da eben so ein bisschen näher. Sie versucht, seine Wunden zu tupfen. Auch eine super witzige Szene. Das war schon im Zeichentrickfilm super witzig, wie er da einfach, weißt du, vom Äußerlichen her so das Biest, das super gruselig aussieht, aber dann irgendwie bei einem Kratzer, wenn sie da das Handtuch drauf drückt, dann schreit er da so rum. Genau, aber da kommen sie sich eben näher. Er zeigt ihr dann auch seine Bibliothek, da gehst du ja dann später nochmal drauf ein. Und das ganze Lied ist gerade jetzt im Musical auch so ein bisschen eingemantelt in diese Szene. Deswegen möchte ich noch nicht zu viel vorwegnehmen. Das machst du ja dann auch. Aber die Schlossbewohnenden schöpfen dann irgendwie so ein bisschen Hoffnung. We'll wait and see. Und was passiert denn da gerade? Wer hätte das gedacht, dass sie sich jetzt näher kommen? Und ja, wie schon der Titel sagt, there may be something there that wasn't there before. Und das ist irgendwie sehr schön als Akt 2 Opener, dass das so ein bisschen diese Hoffnung gibt. Und ich finde, das ist ganz klug, auch dramaturgisch, weil du da irgendwie, es zieht sich dann nicht so in die Länge, weil da kommt dann halt der Höhepunkt war dann da quasi und jetzt geht's nochmal hoffnungslos so ein bisschen weiter. Und ja, ich mag's sehr gern.
Ja, kann ich total verstehen. Es ist ja so das einzige, so fast einzige Liebesliedmäßige, was wir halt eben haben mit den beiden. Dazu kommen wir aber auch später nochmal. Aber es ist halt wirklich auch so süß gemacht, halt eben vor allem auch sehr relatable. Das Biest noch, if I can love her. Und jetzt ne, ist es so schon, ne, also wieder alle Sorgen unbegründet. Ich kenne das. Man schiebt immer einen Film, ne. Aber, und jetzt passiert da halt langsam doch was, was die beiden näher zusammengebracht hat. Also, das ist einfach total süß. Ich liebe das halt auch so im Zeichentrickfilm, wo die da im Schnee halt eben spielen. Ja. Wo die halt im Schnee spielen und also diesen riesigen Schneeball macht und auf ihn selber drauf fällt. Oder was auch, glaube ich, iconic ist, die Szene auch aus dem Film, wo er die Vögel füttert und dann so ganz, ganz viele Vögel auf ihm sitzen. Das ist so süß. Ich lieb's. Aber im Musical ist das auch alles total schön umgesetzt. Und ich mag es auch, weil er war ja auch bisher sehr distanziert seinen Angestellten gegenüber. Und jetzt fängt er auch so an, so Tipps von denen anzunehmen und so. Und so diese Charakterentwicklung von Beast kommt auch einfach so schön zur Geltung.
Ja, voll.
Ja, nee, das ist total schön. Ja, weiß gar nicht, kommst du noch vor mir mit? Nee, du hast jetzt 3, ne? Dann schließe ich quasi ab.
Ich bin
ab.
Durch mit Liedern. Ja.
Genau, dann schließe ich jetzt ab. Und ich habe wieder ein hinzugefügtes Lied. Und das ist nicht mal auf dem Album drauf, weil das wurde quasi erst später geschrieben. Und zwar sollte irgendwann die bekannte Sängerin Toni Braxton die Rolle der Belle übernehmen. Und sie hat aber gesagt, ja, mache ich, aber bitte schreib noch einen Song für mich. Ja, ich meine, hallo.
Das ist das Level an Selbstbewusstsein, das ich anstrebe.
Ja, same. So zwischen Toni Braxton und Gaston wäre irgendwo, glaube ich, ganz gut. Aber nein, das ist ein bisschen too much. Aber auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, bitte schreib mir noch einen Song. Elle Mankin so, ja, natürlich mache ich das, Toni, für dich immer. Und dann entstand A Change in Me. Also es ist quasi, wenn Belle dann nach einer wunderschönen Tanzszene, über die wir natürlich noch ausgiebig reden werden, weil es ist eine Tanzszene, geht sie halt wieder zurück zu ihrem Vater nach Hause und erzählt dann halt eben, dass ja, es eben eine Veränderung in ihr gab.
No change of heart, a change in me.
Genau, also nochmal eine Nummer von Belle alleine quasi, wo sie auch nochmal so ein bisschen reflektiert und wo dann auch ein bisschen klarer wird, wo es bei ihr so ungefähr anfängt, diese Gefühle zu entwickeln. Also klar, wir verstehen das alle in den Verfilmungen und so weiter, wann das ungefähr bei ihr passiert. Aber hier, ne, wir kennen das ja, es ist die Musical-Regel, wenn die Gefühle zu viel werden, wird gesungen.
Jawohl.
So, und so macht Belle das halt eben auch, als sie halt eben diese Gefühle für das Biest bemerkt, singt sie halt eben dieses wunderschöne Lied A Change in Me. No change of heart, a change in me. Es ist einfach so schön und das gibt es zum Glück auch zu streamen. Also Susan Egan hat das mal für ihr Album eingesungen. Also da könnt ihr auch mal reinhören.
Danke, Susan.
Thank you so much.
Ja, wir sind mit den Liedern durch und ich denke, es ist ein ganz guter Punkt, mal eben noch zu skizzieren, was wir denn alles neu gewonnen haben auf dem Broadway-Album. Weil eigentlich könnte man ja sagen, ja okay, ist gar nicht so krass anders als der Zeichentrickfilm und vor allem das Remake von 2017. Aber ist doch eine Stange an Liedern, die wir hier bekommen haben. Nämlich haben wir No Matter What und die entsprechende Reprise. Das ist ein Duett zwischen Belle und ihrem Vater, auch sehr cute. Dann mein erstes Lieblingslied, Me. Dann haben wir Home und die entsprechende Reprise. Die hatten wir 2017, meine ich auch, wenn ich mich nicht irre, oder?
Ja, ja, genau. Also in den Ausschnitten, die wir gesehen haben. Ne?
Genau. dann haben wir If I Can't Love Her und die entsprechende Reprise, hast du ja schon skizziert. Dann haben wir ein Lied, das heißt Human Again, das singen die Schlossbewohnenden, die sich eben super drauf freuen, endlich wieder Mensch sein zu dürfen, weil es ja, ne, steht ja in den Startlöchern, sie verstehen sich gut, kommt bestimmt gleich, gell? Dann haben wir noch eins, wo ich tatsächlich jetzt gelesen habe, warum es irgendwie primär drin ist und das finde ich ziemlich witzig irgendwie, also Maison de Lune, das, also Irrenhaus quasi auf Französisch. Und das wurde in erster Linie dafür reingemacht, damit der Quick Change, weil das ist ja das Lied vor Beauty and the Beast, also das Lied und das Kleid, dass die mehr Zeit haben, sich umzuziehen. Und seitdem, wenn ich das höre, denke ich halt die ganze Zeit, okay, die haben auf der Bühne eine geile Zeit, singen so, ha, 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 das Irrenhaus, ne? Und hinter der Bühne steppt der Bär, das gelbe Kleid fliegt umher, Reifröcke werden rumgewirbelt. Und ja, die machen da quasi den Pausenclown. Das ist irgendwie auch poor Gaston, my poor misunderstood baby. Er muss den Pausenclown machen, damit Belle dann einen schönen Auftritt hat mit ihrem Beast. Das ist so,
oh. Da war er doch einmal hilfreich.
Frech!
Nein, ich mag Gaston, wirklich. Also doch bei meinen Lieblingsbösewichten auch dabei. Nicht ganz oben, aber er ist dabei.
Bösewicht verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Böse?
Wicht?
What? Wicht? Ein böser Wicht? Nein. Das sage ich ja missverstanden. Alle denken, er ist der Böse. Nein, okay. Und das letzte Lied war eben A Change in Me. Das hast du ja schon skizziert. Unser jüngster Zuzug auf dem Album. Danke, Toni.
Danke. Ja, wir haben aber noch How Long Must This Go On. Das ist so ein ganz, ganz kurzes
Lied. Ja, true. Das mag ich auch sehr, sehr gern.
Ja. Also auch, das ist, nachdem er sie da versucht hat, zum Essen zu überreden, romantischerweise.
Überreden, überschreien, mei.
Ja.
Übergang ist fließend.
Genau, sowas in der Richtung.
Ja.
Ja, deswegen. Nee, sehr, sehr cool. Also danke auch an Ellen.
Ich glaube, ich kenne kein Album mit so vielen Reprisen wie dieses.
Boah, also, da würde ich mich aus dem Fenster lehnen.
Ich zähle jetzt spontan 6 Reprisen. Das ist schon viel.
Mm. Es ist ja auch meistens halt, die auch gar nicht so weit, also außer If I Can Love Her, sind die auch gar nicht weit auseinander, sowas wie Gaston oder auch bei Belle, ne, hatten wir schon auch Home, weil halt eben, oder No Matter What auch, weil da ist ja dann irgendwie nochmal eine Szene zwischen, dann wird das ja nochmal aufgegriffen und ich glaube, das ist halt eben auch sehr, wahrscheinlich auch so ein Mittel, um die Lieder auch nicht irgendwie zu lang zu machen oder so, dass man eher sagt, okay, das soll irgendwie nochmal aufgegriffen werden, wir machen noch eine kleine Reprise, damit das nicht irgendwie eine mega lange Szene irgendwie wird. Wahrscheinlich andere hätten das wahrscheinlich irgendwie als ganz große gemeinsame Szene gemacht oder so, kann ich mir vorstellen.
Ja, ja, true.
Aber es ist auffällig.
Neulich so einen Beitrag gesehen, der meinte irgendwie, nenn mir ein Lied, wo die Reprise nicht trauriger ist oder ein größerer Banger als das Original.
Das TikTok hatte ich auch auf der For You.
Ja. Ich wollte, weißt du, man, so wie ich das gesagt habe, man hätte meinen können, ein wissenschaftlicher Beitrag, mein Gott, welche Magazine liest sie denn? Und ich so, das TikTok hatte ich auch, ja, okay, es war ein TikTok.
Also ich lese all meine wissenschaftlichen Berichte auf TikTok, ich weiß gar nicht, was du hast.
Ach so, ja, so kann man es auch darstellen.
Ja.
Das ist eine YouPage voller Doktorarbeiten, Wahnsinn.
Ja, ja, absolut.
Ja, und das fand ich irgendwie auch sehr spannend. Habe ich sehr lang drüber nachgedacht. Und jetzt sehe ich mich hier mit 6 Reprisen konfrontiert und bin einfach nur mindblown und ja. Ja.
Okay. Okay, dann würde ich jetzt zu den Lieblingsmomenten rüber rushen, wenn das okay ist.
Unbedingt.
Okay, perfekt. Also, ich weiß gar nicht, wer da chronologisch zuerst kommt. Meine ist ja quasi erst im. Meine sind alle im zweiten Akt.
Meine auch.
Okay, dann fange ich mal an. Wir hatten ja Something There und eben diese epische Szene auch im Film, wo der Beast, weil er ja Belle eine Freude machen will, ihr seine Bibliothek schenkt, weil wir wissen alle, Belle liebt Bücher. Und es ist halt wirklich so eine wunderschöne Szene und er hat gar keinen Bezug zu Büchern und dann will sie halt mit ihm zusammen ein Buch lesen. Und im Film ist es, glaube ich, Romeo und Julia, aber hier ist es halt eben dann die Geschichte von König Arthur und sie lesen halt zusammen und er sagt so, ja, ich habe zwar lesen gelernt, aber nur so ein bisschen. Dann sagt sie, ach, das ist wunderbar, um es auch gemeinsam laut zu lesen und so. Ach, Belle ist so süß. Und die nähern sich auch dann so an, weil er sagt so, oh, ich wusste gar nicht, dass Bücher das machen können, dass sie einen so mitnehmen können und man kann so entfliehen. Und dann sprechen sie auch über diese Gemeinsamkeit, dieses irgendwie sich eingesperrt fühlen, sich ausgegrenzt fühlen. Das ist, und dann berühren sie sich ja schon so an der Hand und es ist einfach so süß und schön und ja, es ist so das perfekte erste Date, auch so meinen Ansprüchen nach. Nein, aber es ist Spaß. Aber es ist halt wirklich so eine süße Szene, also dass die halt wirklich über Belles große Leidenschaft sich halt eben connecten und so. It's beautiful. It's so beautiful.
Dein bestes erstes Date wäre, wenn du dem Typen Lesen beibringst?
Ja, so ungefähr.
Okay, fair.
Nein, zusammen lesen. Das gibt es ja auch, also so Days, wo man halt eben dann zusammen liest oder jeder ein Buch mitbringt oder so. Also sowas habe ich mir eher gedacht.
Ich bin gespannt, wenn du mal auf so ein Date gehst, dann will ich alles hören.
Ich berichte.
Dass es sowas noch gibt. Okay. Mein erster Moment ist, ich gebe immer mein Bestes, es nicht so an Lieder zu koppeln. Deswegen ist der Moment, der, als er Belle gehen lässt, also narrativ quasi ziemlich nach Beauty and the Beast, also sie haben gerade getanzt, ne? Das ist ja die ikonische Szene.
Ja, dazu komme ich ja gleich auch nochmal.
Genau, genau. Und das Beast fragt sie eben, ob sie glücklich ist und sie sagt, ja, natürlich bin ich glücklich, aber ich mache mir halt super Sorgen um meinen Vater. Und dann zeigt er ihr eben ihren Vater in seinem Spiegel. Und er dachte, er tut ihr einen Gefallen, aber sie sieht, oh Gott, der ist krank, ich muss zu ihm. Ich habe dir versprochen, ich bleibe, aber ich muss zu ihm, das geht nicht länger. Und dann sagt er eben, ja, okay, du darfst gehen, du bist frei. Und er lässt sie gehen. Und dann kommt direkt im Anschluss If I Can't Love Her Reprise. Und das ist halt dann wirklich so eine Reprise, nicht eine Anschlussreprise, sondern das erste Lied war ja im ersten Akt, If I Can't Love Her Reprise, das nochmal aufgegriffen und nochmal so viel trauriger. Und ja, vor allem alle denken, ja, du hast sie doch, komm schon, wir können uns zurückverwandeln, sag mal, ihr wart so nah dran, ja, und du lässt sie gehen, aber das ist halt echt so ein selbstloser Akt und vor allem,
ja.
Er sagt ja dann auch noch, ich werde dich nie wiedersehen und das ist halt nochmal tiefer, weil er ihr den Spiegel mitgibt. Also der Spiegel war ja wirklich das Einzige, wo er sie noch hätte sehen können, wenn er irgendwie sagt, zeig mir Belle. Das macht sie ja dann auch, zeig mir das Biest in der Szene später. Aber ja, er gibt ihr den Spiegel mit und ist sich dessen bewusst, dass er sie potenziell nie wieder sieht. Und das ist schon, also wenn wir wirklich sagen, Akt 1, Starter, er ist ein egozentrischer, kalter, apathischer Mann. Und jetzt in der Mitte von Akt 2 opfert, also ist er so selbstlos, dass er sie eben gehen lässt und obwohl er sie ganz klar liebt, in Kauf nimmt, dass er sie nie wieder sehen wird. Also das ist schon Character Development. Da sagen wir, danke Linda. Danke Linda.
Danke Linda. Ja, doch wirklich, also es ist wirklich so, so schön, also halt eben, weil das ist ja dann quasi Liebe, dass er sie halt eben gehen lässt und eben, nee, ich lieb's. Also mein anderer Lieblingsmoment ist ja eben die Tanzszene davor. Also wer diesen Podcast schon etwas näher kennt, weiß, Tanzszenen, her damit. Ich liebe Tanzszenen und ich meine, hier ist das ja auch nochmal was anderes. Also wenn sie in diesem Kleid darunter kommt und bei Kostüme werfe ich euch gleich mal ein paar Fakten um das Kleid um die Ohren. Es ist so, so wunderschön und hat eben dieses märchenhafte Lied dazu. Die Schöne und das Biest, gesungen von Madame Putin. Und dann tanzen die da zusammen und nähern sich an und alles ist einfach so, so wunderschön. Also es ist auch immer in den Shows, also ich habe mir mehrere Versionen auch so ein bisschen angeguckt. Es ist immer so schön choreografiert und deswegen ist es einfach wirklich auch so das Herzstück irgendwie des ganzen Stücks, finde ich.
Voll, voll. Es ist halt auch ikonisch. Also gerade, ja, da könnte man jetzt noch ins Detail gehen, was wir jetzt nicht tun werden, aber gerade auch, wie die Szene damals animiert wurde, das war ja auch bahnbrechend, wie sie das gemacht haben mit den Perspektiven, mit den Schwenks und mit den Techniken und so. Da könnte man sich jetzt wirklich noch verlieren, aber wir sprechen jetzt über das Broadway-Musical und das ist nicht animiert. Das sind alles echte Menschen. Die stehen da in echt und ja, aber ist nicht weniger zauberhaft dadurch.
Genau. Und wo wir gerade bei zauberhaft sind, den letzten Moment teilen wir uns ja so ein bisschen. Und da wird es nochmal zauberhaft und romantisch. Das ist nämlich quasi dann das Ende. Also Gaston wird ja sauer, er geht auf die Jagd und ja, verletzt das Biest tödlich. Und dabei fällt er von der Klippe, keine Sorgen.
Ja. My boy. Ja, irgendwie auch selbst schuld, ne? Ja.
He had it coming.
Ja.
Okay.
Wir singen heute mehr als sonst. Das ist beunruhigend.
Ja,
genau, in jedem Fall. Er stürzt runter, Beast ist tödlich verletzt und unser beider Moment ist quasi die Transformation, beziehungsweise dann auch im Anschluss das Finale. Logisch. wo er dann trotzdem zum Menschen wird. Und wir fragen uns alle, was? Wie wird er denn zum Menschen? Er ist tot und Belle hat mir nicht ihre Liebe gestanden. Doch, das tut sie. Das tut sie in dem Moment. Bitte verlass mich nicht. Ich liebe dich. Ja.
Es ist so wunderschön. Also, genau, also sie gesteht ihm das dann quasi und dann verwandelt er sich und ist ja dann steht als Mensch vor ihr und er bittet sie darum, ihn zu erkennen, weil sie ist so, was ist gerade passiert, ne? Wer zum Geier bist du? So, wo ist mein Biest? Ich bin's.
Wo ist mein Biest? Ich will das Feld zurück.
Ja, Ibims.
Ibims, eins Biest.
Ein Biest von Gerechtigkeit her. Nee, aber, oh Gott, ey. Von wann?
Oh Gott, diese nein, Jokes, wir lassen das in 2014
oder so.
Zurück. Oder
genau, oder noch eher. Genau, nee, aber deswegen, es ist halt eben so schön, es ist halt eben diesmal auch als Duett, also es ist auch was Neues, was wir bekommen haben, weil im Film reden die ja nur reden und im Musical singen sie das dann halt eben und es ist so schön und dann küssen sie sich und auch die Angestellten verwandeln sich quasi zurück, also Madame Putin, die drehen sich dann, das ist auch total süß gemacht dann in der Bühne, die drehen sich und dann ist halt dieser Teekannenarm weg und die Teelichter sind weg bei Lumière und die Kerzen und so, das ist schon... So, ich habe halt so einen Teelichthalter Lumière, deswegen habe ich Teelichter gesagt. Also die Kerzen sind dann weg und so, es ist halt einfach alles auch total süß gemacht und alles ist wieder gut, Happy End.
Es wäre nicht Disney, wenn es kein Happy End gäbe.
Genau, richtig. Ach, schön.
Aber das fand ich auch so schön. Ja. Also wenn du dir halt eines bewusst sein darfst, dann das und du freust dich irgendwie trotzdem aufs große Finale und dass alles gut ist und diese epischen letzten Noten und ganzes Ensemble steht da und singt und ach, alles ist schön. Alles ist schön.
Eben, es gibt ja noch eine Reprise, natürlich, von Die Schöne und das Biest, so von Tiddly, von Beauty and the Beast, weil dann der Chor singt, das finde ich auch so schön. Das gibt es ja auch im Disney-Film, das gibt es in der Realverfilmung. Da hat aber Madame Putin, a.k.a. Emma Thompson, noch ein kleines Solo mit den Lyrics von Howard Ashman. Einfach so, so wunderschön, genau. Also ich liebe das dann, wenn die das im Chor halt diesen Refrain singen und dazu halt getanzt wird und geknutscht wird. Und ach, alles ist einfach wundervoll und märchenhaft und die haben sich gefunden. Und also in dem den Ausschnitt, den wir uns ja angeguckt haben, da gibt ja, glaube ich, Tassilo dann Belle noch eine Rose am Ende.
Ja.
Oh mein Gott, Tassilo ist so süß. So süß.
Ja.
Und ja, das ist einfach, das sind alles so viele schöne kleine Momente. Und generell finde ich halt, das Stück ist so imposant. Ich habe halt auch eine Honorable Mention. Und ich schmeiß mal so meine Live-Erfahrung rein. Also Ende der 90er war es ja in Stuttgart. Verwandte von mir, die ich jetzt nicht namentlich nennen will, sind da hingefahren ohne mich mitzunehmen. Und ich wäre so mit 5, 6, also schon in der Lage gewesen, da reinzugehen, finde ich, aber...
Eher als in Kudamm, ja.
Definitiv. Und
mein Kudamm ist auch 3.
Ja, eben. Und da passieren ganz andere Sachen. Deswegen, also da war ich schon ein bisschen beleidigt, deswegen habe ich auch nur das Programmheft davon, aber ich habe das Stück nicht gesehen. Aber besagte Verwandte haben mich dann 2013 zur Tourproduktion mitgenommen, bei mir zu Hause in Essen. Und das war wirklich auch wunderschön. Die hatten auch ein total tolles, drehbares Bühnenbild, das du alles abdecken konntest. Und ich habe sage und schreibe 4-mal geweint und unter anderem bei... Sei hier Gast, weil diese Nummer ist halt so imposant. Du hast da tanzende Gabel, Löffel, Messer, Teller, Tassen. Alles tanzt durch die Gegend. Du wirst komplett überflutet mit Reizen, aber es ist das Geilste. Es ist das Geilste. Das Lied ist halt einfach auch total toll. Ne? Sei hier Gast, ist iconic. Und du bist halt wirklich komplett überladen mit dieser Energie, mit dieser Freude, mit diesen tollen Kostümen, der Choreo. Also Sei hier Gast ist ein absolutes Highlight, das ich hier unbedingt nicht unerwähnt lassen wollte.
Mhm. Ja, voll. Also tanzende Gabeln ist halt süße nicht immer, ne?
Nee, eben, nenn mir ein anderes Musical mit tanzenden Gabeln. I wait.
I mean, wenn Freund des Podcasts Andrew Lloyd Webber das jetzt hört, dann sieht er das bestimmt als Challenge. Nein. Und auf Bad Cinderella kommt Bad Cutlery.
Ich glaube, Forks.
Auf Englisch
Cutlery. Forks the Musical.
Forks the Musical. Knives Out the Musical, aber als Parodie.
Ach gut.
Ja, ich, ja. Oh Gott.
Alles gut.
ja, aber zum Thema Gabel noch, unser beider Freund, unser guter Freund André, ich werde nicht mehr vergessen, was er dazu gesagt hat. Er hat einmal an der Stage Door, da war nämlich auch Beauty and the Beast wohl gespielt, liebe Grüße gehen raus, André, ich erzähle das jetzt einfach mal, wo eine Gabel geraucht hat, also komplett kostümiert halt an der Stage Door, es war irgendwie eine Pause oder irgendwie, er war gerade nicht auf der Bühne. Und dann hat er halt in diesem Gabelkostüm geraucht und der Anblick muss für die Götter gewesen sein. Eine rauchende Gabel, also das vielleicht noch, Andrew, wenn du das hörst, vielleicht kannst du das noch mit einbauen, Credit geht an André, ihr könnt euch ja in Kontakt miteinander setzen, genau.
Ja, genau, wir stellen den Kontakt gerne her, das ist gar sehr kein gern. Thema.
Nee, wir sind da nicht so, ja.
Genau, okay, dann kommen wir, wenn wir gerade schon bei den Kostümen sind, einmal zu Anne Woodward, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, die Dame, weil bei dem YouTube-Video hörte sich das 3-mal unterschiedlich an. Also sie wurde halt auch wirklich für Tony, also für Tony auch ausgezeichnet mit den Kostümen.
Der einzige Tony.
Oh, das macht mich immer noch so wütend. Also sie hat gesagt, dafür, dass sie ein Mädchen, also Zitat, des Mädchen ist, das nicht kocht, musste sie halt eben sehr viel recherchieren für dieses Musical. Die haben halt auch wirklich Küchenutensilien aus der Zeit, also ne, ist es nicht Barock, kriege keinen Schock, aus Barock quasi recherchiert, dass das auch alles dann so aussah. Was gab es für Küchengeräte und wie sahen die aus und was muss man machen? Was für eine Person würde sich in eine Pfanne verwandeln und wie muss die Person aussehen? Das waren die Sachen, mit der sie, also diese Fragen, mit denen sie rangegangen ist. Sie hat erstmal alles aufgezeichnet und dann hat sie das halt eben umgesetzt. Von den Beasts gab es 20 Versionen, bis sie zufrieden war.
Ich lieb's.
Genau. Aus dem deutschen Programmheft habe ich noch entnommen, also neben Schneidern, Schustern und Hutmachern sind auch wirklich BildhauerInnen, SchlosserInnen, TischlerInnen, PlastikerInnen im Einsatz gewesen bei diesen Kostümen. Lumière funktioniert mit so Gasleitungen an den Armen und dann hat er quasi wie so ein Feuerzeug in der Hand, das dann halt eine Flamme halt eben genau erscheint. Das habe ich aber auch noch von Anne. Tatsächlich, dann haben auch die RequisiteurInnen auf jeden Fall noch Zusatzausbildungen zur PyrotechnikerInnen gemacht. Nur für diese Feuerwerke und Lumière und alles. Noch mehr Zahlen aus der deutschen Produktion von 1997. Wir haben einen Fundus von 700 Kostümen. 250 davon sind jeden Abend im Einsatz. Wir haben 100 Perücken mindestens. 20 Kilo Haarnadeln.
Oh, scheiße.
Ja. Und ihr wisst, wie klein die Dinger sind. 20 Kilo.
Ja.
In Bells Kleid sind 20 Meter Stoff und 2000 Strasssteine. Aber das ist ja noch gar nichts, weil in dem Samtfrack vom Beast sind insgesamt über 100.000 Perlen, Strass- und Glassteine verarbeitet.
Elsa hat den Chat verlassen. Hieß es, ja. Ihr Kleid ist so krass, aber das waren nicht 100.000. Also ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, oder?
Ich weiß auch nicht mehr, also Zahlen, also ich wahrscheinlich, wenn ich die jetzt nicht vor mir hätte, hätte ich die auch schon wieder vergessen. Also
schamlose Werbung, hört rein, wir haben schon die Eiskönigin gemacht, da hört man das nach. Irgendwo, genau. In 2 Stunden ist das drin, die Info.
Hinter der Bühne stehen 13 Dresser. Bei Sei hier Gast gibt es Quick Changes von 23 Sekunden. Mhm. 23 Sekunden!
Das ist eigentlich so nicht mehr so quick. Ist nicht mehr so quick. Da habe ich schon.
Ja. Da hast du dich schon öfter von der Tasse in einen Teller verwandelt, ne? In 23 Sekunden. Easy.
Täglich. Täglich. Mit ein bisschen Übung ist das alles gar kein Thema. Das
ja, also so viel zu den Kostümen auf jeden Fall.
Kannst du quasi noch eine rauchen?
Genau, Sekunden. Kann man noch eine rauchen. Am Licht haben wir auch eine Dame, nämlich Natasha Katz. Oder Katz. 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 Ja, bei Andrew.
Andrew ist überall.
Genau, was ich total interessant finde, das stand auch im deutschen Programmheft, also es wurden Gobos benutzt, das sind gestanzte Bleche und dadurch sind halt so Blitzformen und andere fantasievolle Muster auf die Bühne projiziert werden, also konnten die damit machen quasi, also Gobos heißen die. Habe ich auch vorher noch nie gehört, aber finde ich auch total interessant und ich habe mich halt gefreut, dass eine Lichtdame quasi war und das hast du wahrscheinlich auch bei Wikipedia gelesen, es gab ja wirklich Illusionen in diesem Stück. Also da wurden auch die Assistenten von Siegfried und Roy, von David Copperfield, wie zum Beispiel Jim Steinmeier, rangeholt. Aber genauer erklärt wird das leider nicht. Also ich möchte hier Rob Roth höchstpersönlich zitieren. We don't talk about magic. It's just magic.
Och, schön.
Ja, also nochmal zur Erinnerung, Rob ist der Regisseur. Da gab es nämlich zu der Tourproduktion, ich glaube, das ist auch die, wo wir Ausschnitte gesehen haben, wo er halt auch dann mit Stanley A. Meyer, der für das Bühnenbild verantwortlich ist, halt eben so ein bisschen darüber gesprochen hat. Zum Bühnenbild haben sie leider nicht so viel gesagt. Ich habe nur im deutschen Programmheft gefunden, dass es circa 30 verschiedene Bühnenbilder gibt. 200 Kulissen, die an so Bühnenobermaschinen angebracht werden, wird alles computergesteuert. Also damals, wie gesagt, diese 90er-Jahre-Produktion in Stuttgart. Das Märchenschloss mit einem drehbaren Westflügel, was ja auch bei der, glaube ich, Verwandlung auch nochmal wichtig wird, ist 12 Meter breit und 6 Meter hoch. Ja,
okay.
Das sind so die Fun Facts zu den Behind-the-Scenes-Sachen. Aber generell schön das Programm, weil da auch so ein bisschen nochmal Stage-Management erklärt wird, also die Leute, die hinter der Bühne sitzen, wer wirklich dann am Ton sitzt und am Licht, das fand ich auch nochmal total interessant im Programmheft zu lesen. Gerne öfter machen.
Da hat die Dramaturgie ihren Job gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also du musstest ja wirklich so einen Zeichentrickfilm mit so viel, auch schon Computereffekten halt, musstest du halt irgendwie auf die Bühne bringen und die haben das einfach so fantastisch gemacht. Mhm. Eben mit dieser Liebe zum Detail und diesen ganzen experimentellen Sachen und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Ich glaube, nicht jeder würde damit so viel Liebe rangehen.
Nee, das ist ja auch Spaß. Immer. Oh, beschämt. Ey.
Also nein, das war Spaß.
Ja, wenn wir uns in 2 Monaten in einer internationalen Fehde mit Andrew Lloyd Webber befinden, dann war das hier der Triggerpunkt. Da hat er gesagt, nee, no, that is too much. I won't bear it anymore. I'm coming over. Ja, ich schließe noch ab mit ein paar langweiligen, ja, traurigen Fakten. Mein Gott, 9 Tony-Nominierungen und nur Kostümdesign hat gewonnen, aber zu Recht. Gell. Mhm. Genauso 10 Nominierungen für Drama Desk Awards. Also da war halt wirklich alles dabei für beste Hauptdarsteller, Nebendarsteller, Hauptdarstellerin. Ja, das Buch, die Musik, also wirklich alles, wo man sich wirklich denkt, was war da los? Ich kann euch genau sagen, was da los war. Passion war da los, ein Stephen Sondheim Musical, gegen das Beauty and the Beast tatsächlich 4-mal verloren hat. She Loves Me war auch in dem Jahr nominiert, hat es auch 1-mal verloren, Damn Yankees, also da war ein bisschen was unterwegs. Aber so im Nachhinein nichts, wo ich sagen würde, aber das hatten wir ja auch schon mal, ne? Die Tonys sind nicht aussagekräftig in der Hinsicht, also nichts, was die meisten Awards bekommt, hat dann auch den größten Erfolg oder den längsten Run oder auch auf die Zukunft gesehen die größte Fanbase oder so. Das sagt nichts. Also, ja, und deswegen nur ein Tony für Beauty and the Beast.
Traurig, traurig, weil die anderen Stücke habe ich teilweise nur mal, also von gehört oder so, aber wir haben schon darüber geredet, die Tonys haben so mit Relevanz irgendwie dann im Nachgang nicht so viel zu tun. Es gibt auch natürlich Gegenbeispiele, aber ich finde es auch mal interessant, wenn Leute damit so Tonys werben und so. Am lustigsten finde ich das immer bei Moulin Rouge. Ich will nicht sagen, dass Moulin Rouge das nicht verdient hat, aber es waren halt die Corona-Tonys. Also, es gab halt fast keine Konkurrenz. Deswegen finde ich, die hätten vielleicht auch so gewonnen, das will ich gar nicht sagen, aber es ist halt so lustig, wenn du halt weißt, okay, Aaron Tveit zum Beispiel war als einziger nominiert, so. Er hat es verdient, aber...
Du bist ein Hater. Das musst du
erstmal schaffen. Nein, ich bin kein Hater.
Auch wenn du als einzige Person nominiert bist, heißt das nicht, dass du gewinnst.
Das stimmt. Und ich sage ja, er hat es ja auch verdient. Also ich liebe Aaron. Aber ne, es ist halt lustig, damit Werbung zu machen, wenn halt die Hintergründe sind, es gab eigentlich keine anderen Nominierten. So.
Selbst bist dein größter Konkurrent. Nämlich, es hätte auch der andere Aaron gewinnen können. Ja.
Stimmt. Gewiss. Nee, deswegen, das finde ich halt immer so lustig, weil ne, wenn man halt die Kulissen guckt, so Tonys, nur wie viel Aussagekraft hat das natürlich.
Ich finde es teilweise sogar irgendwie cooler, wenn es irgendwie heißt Tony Nominee Susan Egan statt Tony Winner. Also weil es halt irgendwie auch eine Kunst ist, nominiert zu sein und weil es halt eben nicht aussagekräftig ist. Also es ist schon, also halt, es klingt doof, aber dabei sein ist alles. Und halt auch der Zeremonie beiwohnen zu dürfen und der Fakt, dass deine Arbeit überhaupt irgendwie anerkannt wird, heißt ja nicht, dass du gewinnen musst. Also gerade ja auch, was bei den Oscars abgeht oder so, das ist nicht alles verständlich und nachvollziehbar. Und wenn da die falschen Leute an der Spitze sitzen, dann ist das auch alles andere als gerecht. Deswegen ist es schon eine Mega-Leistung, einfach nur nominiert zu sein. Und da finde ich, können sich 9 bei den Tonys und 10 bei den Drama Desk Awards durchaus sehen lassen.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Also auch, dass die halt so viel bedacht wurden und so weiter, zeichnet halt eben das ganze Team, also alle, die an Kostümen, Licht und so weiter, alle Darstellenden, das Creative Team zeichnet das halt auf jeden Fall auch aus. Da bin ich voll bei dir. Noch ein kleiner Fun Fact zu Gaston. Hugh Jackman hat mal Gaston gespielt.
Ja.
Wollte ich nur noch mal.
Sie wollen mich killen, ja. Ja.
In den Raum werfen.
Da also hier hatten wir jetzt Burke Moses, aber... Oh. Hugh, ja, der junge Hugh Jackman.
Als Gaston, also schon eine Nummer auf jeden Fall. Schon, das war ja so lustig, auch so wie so ein Ding, wie klein die Theaterwelt ist. Terrence Mann hat ja vor dem Beast Jean Valjean gespielt in Les Mis, was ja später Hugh Jackman gespielt hat. It's so funny.
Gibt halt nicht viel für Männer, ne? Die Theaterwelt für Männer ist ganz, ganz klein. Schau dir Shakespeare an, schau dir Goethe an. Was haben die denn alles gemacht? Nichts haben die gemacht für Männer. Die armen Männer.
Ja, also chancenlos.
Macbeth, Hamlet, kleine Rollen. Das. Da müssen sie sich halt abwechseln. Kann nur einer dann Gaston auf einmal sein. Und der andere ist halt währenddessen in Les Mis und danach tauschen sie. Ja, ja.
Ja, Les Mis hat natürlich auch einfach viel zu wenige Männerrollen. Also
hier, weil manchmal mein trockener Humor nicht ankommt, das war natürlich Spaß. Also auch wenn man irgendwie an Theater schaut, an die Ensembles, auf 7 angestellte Männer kommen 4 Frauen. Es gibt definitiv mehr als genug Rollen für Männer. Also das war nicht ernst gemeint.
Ja, ich glaube, jeder, der Les Miserables schon mal gesehen hat, weiß, was du meinst.
Ach,
Newsies. There are plenty of men.
Ja.
Genau, Book of Mormon, genau.
Naja.
Ja. Nee, das... Ja. Wäre es auf jeden Fall von meiner Seite aus zu Beauty and the Beast. Ich kann euch empfehlen, auf jeden Fall einen Disney-Film nochmal zu gucken, Realfilm, und es gibt auch auf Disney so eine 30-jährige, also so eine Jubiläumsfeier, wo auch nochmal so die Songs live performt werden. Belle wird gespielt von Her. Gaston ist Joshua Henry, den wir auch schon mal bei Tick, Tick, Boom hier hatten. Martin Short himself ist Lumiere und Shania Twain ist Madame Pourtine, also ihr solltet...
Slay.
Ihr solltet unbedingt mal reinschauen. Also ganz, ganz tolle Besetzung. Das Beast ist Josh Groban. Habe ich fast vergessen. Oh mein Gott. Josh Groban.
Josh Groban.
Ja.
Kill yourself.
Genau. Josh Groban natürlich als das Beast. Also wenn euch das andere noch nicht überzeugt hat, Josh Groban ist das Beast. Also gebt es euch unbedingt. Ja.
Und was ich noch als letzten Zusatz hinzufüge, nicht, dass es je passiert ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert ist, aber bitte Disney's Beauty and the Beast nicht verwechseln mit Die Schöne und das Biest von Martin Döpke aus dem Jahr 1994, ist auch ein Musical. Das findet man nämlich tatsächlich auf Spotify zum Stream. Ich habe mich zuerst gefreut, wie so ein vegetarisches Schnitzel. Oh, es gibt doch das deutsche Beauty and the Beast. Nein, das ist von Martin Döpke. Es hat auch seine Daseinsberechtigung durchaus, ne? Aber nicht verwechseln, das ist nicht das, worüber wir heute gesprochen haben. Und genauso wenig ist es Die Schöne und das Biest vom Theater Liberi aus dem Jahr 2015. Auch ein Musical über genau diese Thematik. Also es ist ein beliebter Stoff, wie ihr merkt. Aber hat nichts mit Walt Disney zu tun. Basiert alles auf dem Märchen, was wir eben auch schon thematisiert hatten. Französisches Volksmärchen La Belle et la Bête. Aber springen eigentlich auf den Hype-Train auf. Und ist nicht das Gleiche.
Genau, also da bitte einmal Augen auf bei der Stream-Auswahl.
Oder beim Ticketkauf.
Oder beim Ticketkauf, genau. Sind ja so ein paar Bootlegs auch im Umlauf. Also die wahrscheinlich auch nicht unbedingt schlecht sein müssen, aber die halt einfach nicht das Gleiche sind, was ja auch, ne, alles hat seine Daseinsberechtigung, aber nicht, dass ihr halt dann denkt, oh ja, das ist auf jeden Fall Disney, ist Die Schöne und das Biest, und dann ist es halt das nicht, es ist trotzdem halt ein moderates Musical, aber halt nicht Disney, was man halt kennt, einfach Augen auf dabei.
Oh, 15,95 € in der ersten Reihe für ein Menken und Ashman Musical. Und es kommt in meine kleine Stadt nach Salzgitter-Ringelsheim. Das ist dann nicht das.
Nee, also da nochmal. Service Announcement von uns.
Nichts gegen Salzgitter. Ich war nie dort, aber
Ich auch nicht. Ich auch nicht.
Die großen Sachen kommen in der Regel auch in große Städte. Deswegen, ja.
Genau, sehr gut. Ja, dann, also von meiner Seite war es das auf jeden Fall. Also ich könnte noch stundenlang weiterreden über Die Schöne und das Biest, über das Musical, über auch meine Erfahrung da. Wie gesagt, ich war so berührt. Es war halt eine Tourproduktion. Aber noch ein kleiner Fun-Fact, das waren halt Franzosen tatsächlich. Also Tassilo hatte einen starken französischen Akzent. Oh, und das war sehr süß. Aber auch mal, Maman. Es war wirklich schon total niedlich. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Produktion und ich war einfach nur hin und weg. Ja, also.
Très bien. Genau. Gut, und kurz und knackig. Mein Gott, soll es auch noch geben, ne? Schön. Mal sehen, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Wir geben euch wieder 3 Worte mit auf den Weg und dann dauert es auch gar nicht mehr so lang bis zur nächsten Folge. Die da wären, Trommelwirbel, wir haben Sünder, Himmel und Ungerechtigkeit. What could it be?
Ich habe keine Ahnung, wie immer.
Ich auch nicht. Ja, schauen wir mal noch, ob wir zu den Worten was finden, ne? Was wir dann besprechen können.
Genau, also ihr wisst das ja nicht, wir googeln einfach irgendwelche Worte und dann gucken wir halt.
Das ist so ein Zufallsgenerator, der spuckt dann 3 Worte aus und wir suchen dann Musical dazu.
Genau. Also wenn ihr Ideen habt, schreibt uns gerne, was ihr vermutet. Also,
das können wir machen. Schlaflose Nächte, habe ich schon. Wie passt Knopf, Dose und Rucksack zusammen? Ich finde nichts.
Ja. Ach, uns fällt da schon was ein.
Ich denke auch. Und das wird schön.
Genau. Ja, also danke, dass ihr zugehört habt, auch bei dieser ersten ganz besonderen Folge.
Ich hoffe, es kam gut an. Ich hoffe, der Vibe ist da. Hoffe ich
wirklich. Ja, also gebt uns gerne Feedback, wie ihr das findet. Ich meine nicht, dass wir es ändern, aber vielleicht können wir es abändern.
Nicht, dass uns eure Meinung interessiert.
Aufhalten, aber gebt uns gerne euer Feedback dazu, ob euch das gefällt. Und und generell, wie euch die Folge gefallen hat, habt ihr schön das Biest gesehen? Mögt ihr den Film? Wenn nicht, schreibt uns einfach nicht.
Dann schreibt Andrew.
Genau, schreibt einfach Andrew. Alle Beschwerden bitte an Andrew.
An uns Beschwerden.
Genau, weil im Grunde ist er sowieso an allem schuld. Und dann an allem übel.
Oh Gott.
Nein, ist er nicht. Also jetzt mal wirklich ohne Flachs, ich respektiere viele seiner Arbeiten. Er hat sich einfach sehr unsympathisch gemacht in den letzten Jahren. Also,
ich toleriere bei Jeeves, der Rest nicht.
Ich toleriere seine Zusammenarbeit mit Meredith Peters. That's it. Nein, aber er hat, also auch, ich meine, Phantom, ob man jetzt irgendwie vertraut was? Damit ist, ist es großartig, aber...
Was?
und der Erfolg von Silent Express ist auch nicht abzusprechen, aber er ist jetzt einfach ein Meme geworden. Er ist jetzt einfach ein Opfer meiner Attacken.
Ja. Genau. Da kann er nichts machen.
Genau.
Gut.
Okay.
Bleibt hydriert. hört Musicals, schreibt uns gerne, wenn ihr mögt. Unsere DMs sind offen, wir antworten in der Regel, wenn sich die Nachricht nicht irgendwo verirrt, immer. Ja. Und ja, gehabt euch wohl, bis ganz bald wieder. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Genau, bis bald. Bye. Bye. Bye.